Preis dem Herrn. Aber die Botschaft, ich hoffe, ihr habt es mit überkommen, was wir gehört haben von den Kindern, von, wir müssen nicht Punkte oder Sterne haben, sondern der Herr Jesus Christus liebt uns, so wie wir sind, weil er jeden eins von uns einzigartig gemacht hat. Und ich möchte über die Einzigartigkeit überhaupt des Christseins, die Einzigartigkeit des Christentums, möchte ich heute Morgen ein paar Worte mit euch mitteilen und einmal uns das noch einmal vor Augen führen, was es heißt, geliebt zu sein von Gott. Ich habe hier dieses Bild vorbereitet und ich fand dieses Bild und ich fand sie einfach wirklich ganz besonders, weil hier siehst du im Vordergrund natürlich das Lämmlein, das vielleicht irgendwo ja abgewichen ist, irgendwo verloren gegangen ist. Und hier sehen wir im Hintergrund jemand, der natürlich Jesus darstellt, der hier einfach losrennt und will einfach diesen Lamm einfach retten. Und genauso ist es im Christentum, dass Gott zu uns kam. Er hat nach uns gesucht. Es gibt so viele andere Religionen und Wege, wie der Menschen suchen danach, irgendwie Gott zu finden. Wie schaffen sie es in dem, was auch immer sie unter Gott verstehen, in das ewige Leben und in diesem Gott zu begegnen, einen Sinn für ihr Dasein zu haben für alle Zeiten. Und der Mensch sucht durch Meditieren, durch Werke, durch viele verschiedene Dinge. Aber die Bibel zeigt uns auf, im Christentum ist das wirklich einzigartig, weil bei uns hat Gott uns gesucht. Er geht uns nach. Er kommt zu uns, anstatt dass wir versuchen müssen, irgendwie ihn zu finden. Er findet uns. Er findet dich. Und er findet dich großartig. Und deswegen geht er dir nach und läuft einfach auf dich zu, dich zu finden, obwohl du selber nicht mal weißt, wo du bist, oder? Amen. Lieber Herr, ich bitte dich, dass du uns einfach heute Morgen hilfst, ihn zu verstehen, Herr, die Großartigkeit, was es heißt, wirklich Jesus Christus zu kennen, mit ihm zu wandeln, mit ihm zu gehen. Und wir wollen dich preisen und danken dafür. Amen. Ich möchte euch mit ein paar Punkte vor Augen führen, warum das Christsein, das wir jetzt um diese Jahreszeit insbesondere feiern, warum das wirklich einzigartig ist, das Christentum. Ich weiß, es wird in unserer westlichen Welt wird es eingestuft mit allen anderen Religionen. Man will es allen anderen recht machen. Man hat ja vor einigen Jahren, als unsere Kinder da noch in der Schule waren, hat man ein neues Produkt herausgebracht, was heißt, Gott hat viele Gesichter, such dir einfach eines aus. Es spielt keine Rolle, an welchem das du glaubst, ob es der Gott der Hindus ist, der Buddhisten ist, New Age ist, Jesus ist, wer auch immer es ist, spielt keine Rolle. Es gibt viele Möglichkeiten, such dir einfach aus, was zu dir passt. So denkt die Welt. Aber mein Lieber, ich möchte einfach uns vor Augen führen, es ist nicht ganz gleich. Und klar, jedem ist es selber überlassen zu glauben, was er will. Der wahre Gott und allmächtig wird es niemanden aufzwingen. Jeder kann denken, kann glauben und meinen, was er überhaupt will. Aber wenn du natürlich alles anschaust, dann muss man einfach sehen, und das möchte ich dir vor Augen führen, warum das Christentum sich abhebt von jeder anderen Art von Religion. Von jedem. Und zwar gibt es eine Stelle, die eigentlich alles auf den Punkt bringt, eigentlich im ersten Johannesbrief. Johannes hat es beschrieben hier in seinem ersten Brief. Seinen ersten Brief im Kapitel 5 hier. Und ab Vers 11, er sagt hier, und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Merkt ihr hier irgendetwas? Weil die Welt sucht ständig danach, was muss ich tun? Was kann ich machen, damit ich das ewige Leben habe? Wie auch immer, was auch immer man unter ewiges Leben versteht. Aber hier stellen wir fest, dass im Christentum, wir beginnen mit dem, wo jede andere Religion versucht, erst einmal hinzukommen. Es heißt, dass wir das ewige Leben haben, also dass es uns gegeben worden ist. Nicht, dass wir ja danach suchen müssen. Nicht, dass wir es irgendeinem Mal kriegen. Wir hoffen, dass wenn wir diese Welt verlassen, dass wir dann das ewige Leben geschenkt bekommen. Nein, die Bibel sagt, dass wir das ewige Leben haben, und zwar jetzt schon. Das ist mal ein ganz großer Unterschied. Weil wenn du weißt, du bist ja schon angekommen, dann kannst du endlich einmal entspannen. Deswegen können wir im Christentum, brauchen wir nicht unsere Augen auf unser eigenes Leben ständig zu richten. Was muss ich tun? Was muss ich verbessern? Wie muss ich vollkommen werden? Was muss ich meditieren? Wie kann ich ins göttliche Dasein hineinkommen? Womit muss ich mich beschäftigen? Nein, wenn wir wissen, dass wir eigentlich durch Jesus Christus, das Leben, das er uns schenkt, schon angekommen sind, dann können wir unsere Augen auf unseren Nächsten richten. Ist es nicht das großartig, was Jesus sagte, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie kann man das tun, wenn man ständig natürlich damit beschäftigt sein muss, was muss ich alles in Ordnung bringen bei mir, damit ich es schaffe? Jeder, der irgendwo ins Wasser geworfen wird und am Ertrinken ist, jeder sucht selber danach, was zu strampeln, zu machen, damit er nicht untergeht. Da denkst du nicht daran, jemand anders zu helfen, weil du selber am Untergehen bist. Und mein Lieber, Jesus kam für uns und hat uns sein ewiges Leben gegeben. Es heißt in Johannes 14, Vers 6, Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagte, dass er das Leben ist. Es ist also eine Beziehung, was im Christentum eigentlich uns aufgezeigt wird. Eine Beziehung zu Gott, eine persönliche Beziehung zu ihm. So dass wir nicht mehr danach leben müssen, ja, wie viele Sterne habe ich jetzt gekriegt von meinem Nächsten? Wie viele Sterne hast du mir aufgesteckt heute? Gut gemacht, Peter. Ja, jetzt bin ich was wert. Aber im nächsten Moment laufe ich aus und da schreibt mir einer, oh, du kannst noch ein bisschen besser predigen. Dann habe ich wieder einen Punkt bekommen. Ja, dann bin ich wieder unten. Auf und runter und auf und runter. Die ganze Welt beurteilt einem ständig. Und wenn man nach der Beurteilung von anderen lebt, dann bist du nur in einer Achterbahn unterwegs. Und dein Leben wird ständig auf und ab sein, weil du dich immer ja, durch beurteilst aufgrund von dem, was andere Leute denken. Oder wenn du mal etwas richtig gemacht hast oder etwas falsch gemacht hast, ja, immer ist man nicht gut genug. Also nicht nach Punkten Sterne. Philipper 3 und Vers 9. Heißt es hier, dass wir uns nicht beurteilen müssen vor dem Allmächtigen hier. Er sagt hier, dass wir in ihm erfunden werden, sagt Paulus hier, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Die ganze Tür, der ganze Weg hinein ist durch einfach dem Glauben, einfach Vertrauen. Nicht durch Werke, nicht durch Taten, die wir tun. Und manchmal kann man ja denken, das gehört sich einfach allzu gut an, um überhaupt wahr zu sein. Da hatte ich eine Geschichte gelesen von einem Kind, der in der Sonntagsschule war. Das heißt, der 9-jährige Danny, der kam wie ein wilder Hengst aus der Sonntagsschule gestürmt. Seine Augen blickten in alle Richtungen, während er versuchte, entweder Mama oder Papa zu finden. Schließlich nach einer kurzen Suche packte er seinen Vater am Bein und rief, Mann, die Geschichte von Moses und all den Leuten, die das Rote Meer durchqueren, war toll. Und sein Vater sah zu Boden und lächelte und bat den Jungen, ja, erzähl mal, sag mal, was hast du erzählt? Da sagte der Bub, nun, die Israeliten kamen aus Ägypten heraus, aber der Pharao und seine Armee verfolgten sie. Also rannten die Israeliten so schnell sie konnten, bis sie das Rote Meer erreichten. Die ägyptische Armee kam näher und näher. Also nahm Moses sein Walkie-Talkie und befahl der israelischen Luftwaffe, die Ägypter zu bombardieren. Währenddessen baute die israelische Marine eine Pontonbrücke, damit das Volk sie überqueren konnte. Und sie haben es geschafft. Und der Vater war schockiert. Ist das die Art und Weise, wie sie dir die Geschichte erzählt haben? Nun, nein. Nicht genau, gab Danny zu. Aber wenn ich sie dir so erzählen würde, wie sie uns erzählt haben, würdest du es niemals glauben, Dad. Es kann manchmal so ein bisschen uns vorkommen, wenn wir hören, was Jesus uns anbietet, was das Christentum anbietet. Uns, warum das Christentum einzigartig ist, nicht eingestuft werden kann im gleichen Buch. Ja, suchte einer von vielen Götzen aus, ja. dann hebt einer ab von allen anderen. Von allen anderen. Warum? Was ist einzigartig? Einzigartig ist, dass im Christentum geht es um Gnade und nicht um Werke. Genau diese Punkte- und Sterne-Geschichte. Dass wir durch unsere Werke möglichst viele Sterne kriegen. Und hoffentlich habe ich genug Sterne in meinem Leben, damit ich in den Himmel hineingelassen werde. Epheser 2 und Vers 8 heißt es hier, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe, Gottes Geschenk an uns. Das ist, was wir am Weihnachten feiern. Das ist, warum wir am Weihnachtsbaum, wir tun Geschenke runter, aber manchmal hat man so ein bisschen vergessen, was eigentlich das wahre Geschenk ist am Weihnachten. Warum schenken wir einander überhaupt etwas? Weil uns das allergrößte Geschenk gegeben worden ist durch den Sohn Jesus Christus, der in Bethlehem geboren wurde, 33,5 Jahre lebte und schließlich sein Leben für uns, um uns wieder zurück zu Gott zu führen, wie er sein Leben für uns gab. Gottes Gabe ist es, heißt es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und wir haben das manchmal so falsch im Christentum gepredigt, dass wir meinen, mit guten Werken werden wir Gottes Gunst verdienen. Mit guten Werken werden wir schaffen, dass wir in den Himmel kommen. Aber es ist genau umgekehrt. Gottes Geschenk, Gottes Gabe ist es durch seine Gnade. Durch seine Gnade, dass er weiß, wir alle haben schon versagt, schon Fehler gemacht. Wir sind alle nicht gut genug, um vor Gott, dem Allerheiligen, Allmächtigen zu stehen. Deswegen gibt er uns Gnade. Und er schenkt uns das ewige Leben. Als Gabe. Als Geschenk. Ja, wie kommt es? Was muss ich dafür tun? Nicht das einfach entgegennehmen, sagen, danke. Und dann heißt es, dass wenn man das ewige Leben hat, wenn man das Geschenk angenommen hat, Gottes Gerechtigkeit als Geschenk genommen hat, dann heißt es von da weg, ja, dann hat Gott einen Plan für dein Leben. Dann gibt es Dinge, die du tun sollst, tun darfst, tun kannst. Gott hat einen Plan für dich. Das ist was Schönes, das sind nicht Werke, um Gottes Gunst und Liebe zu verdienen. Das sind Werke, um zu zeigen, wie sehr er dich geliebt hat, der Welt zu dienen in seinem Namen. Oh, ich liebe die Stellen Römer 5 und Vers 17. Einer von den schönsten, wo es um Gottes Gnade geht. Denn es sagt, denn wenn infolge der Übertretung des einen, das war der Sündenfall des ersten Menschen, der Tod zur Herrschaft kam durch den einen. Wie viele von uns werden doch körperlich einmal sterben? Das heißt, du hast diesen Gen mitgekriegt. Ja? Wir gehen alle zurück auf den ersten Menschenpaar im Garten Eden, wo Gott ihnen sagte, dass wenn ihr von dem Baum esst, von der Kenntnis vom Guten und Bösen, dann werdet ihr sterben, also tut's nicht. Aber sie haben es gemacht. Und dieser Gen des Todes ist weitergegeben worden durch all die Jahrtausende hindurch bis zu uns heute. Aber Jesus kam, hier sehen wir es. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Gottes Gnade ist so wunderbar, weil es geht nicht darum, wie perfekt wir sind und dass wir immer alles richtig machen. Wir leben in einer Welt, das völlig aus den Fugen geraten ist. Und wir alle kommen in Situationen aus eigener Dummheit heraus oder weil uns irgendetwas passiert ist, wie man so sagt, ja, die Dinge können manchmal ein bisschen dumm laufen. Manche Leute in der Welt, kannst vielleicht bei den Hindus gehen, den Hinduisten, oder? Wenn irgendwas dumm läuft, dann sagen sie, ja, ich muss mich einfach noch mehr anstrengen. Sie erwarten, um immer wieder geboren zu werden, und immer wieder geboren zu werden. Ja, es ist ein endloser Kreis von Säen und Ernten. Die Reinkarnation, wie sie daran glauben, und hoffen, dass sie nicht wieder zurückkommen, so wie sie diese Welt verlassen haben. endlose Kreis. Wenn etwas nicht so gut läuft oder etwas schief läuft, dann sage ich, ja, ich muss mich noch mehr anstrengen. Mein Lieber, bei uns heißt es, wenn etwas schief läuft, wenn es dumm gelaufen ist, dann gibt Gott uns Kraft und er hilft uns. Wir müssen uns nicht noch mehr anstrengen, sondern wir müssen ihm mehr Raum geben, in unserem Leben hineinzuwirken. Gnade, Gnade, er schafft den Weg zum Vater. Vor 2 Jahren bin ich in die Ukraine gefahren mit einem Freund von mir, mit dem Sean. Und wir sind dann zusammen von Zürich dann geflogen nach Bukarest. Und als wir in Zürich zuerst waren, wir waren ein bisschen früh dort, und es war um die Mittagszeit. Und er sagte, komm mit mir mit, wir haben noch Zeit, wir gehen was essen. Und so nahm er mich mit und führte mich dort, wo die Lounge ist, ja. Die Lounge von der Swiss ist. Ich dachte, da bin ich noch nie gewesen. Und er sagte, komm mit mir mit. Ich sagte, ich kann da nicht rein, ich hab keine Berechtigung dazu. Und er ging dann an den Desk da und hat sich seinen Namen gegeben. Sie haben seinen Namen im System gehabt. Und er lief dann rein und er sagte, komm einfach mit mir mit. Ich habe keine Berechtigung. Du bist mit mir, komm. Und die haben mich durchgewunken. Also nicht ich habe es verdient, dass ich eigentlich in die Lounge gehen konnte. Aber mein Freund, er hat es und er konnte mich einfach mitnehmen. Ich musste nicht irgendwas bezahlen, ich musste nicht irgendwas tun, noch irgendetwas besprechen, sondern ich war einfach seine Begleitung. Und wisst ihr was? Jesus hat den Weg frei gemacht für uns in den Himmel, in die Gegenwart Gottes hinein, in seine Gunst, in seine Gnade. Hat Jesus Gottes Gunst? Hat er die Gnade Gottes? Hat Jesus alles? Natürlich. Und er hat den Weg frei gemacht für jeden eins von uns, indem dass er uns dann auch seine Gerechtigkeit geschenkt hat, seine Gnade, den Überfluss der Gnade. Du sagst, ja, du weißt ja nicht, was ich schon gemacht habe. Er sagt, es gibt Überfluss. Also auch für diejenigen, wenn du denkst, du hast Maß voll gemacht, vor allem wo du falsch gemacht hast, dann sagt er, Gnade hat Überfluss, es fließt über. Es macht alles andere auch nass. Ja. Überfluss der Gnade. Überfluss. Das Christentum, was ist anders? Es gibt keine andere Religion, sind wir mal ehrlich in dem, wo Gottes Gnade so geschenkt wird. Alles andere musst du verdienen. Wenn du dich abschuften willst, dann ja, mach es mit etwas anderem. Aber im Christentum, da müssen wir lernen, weil wir sind so eine Leistungsgesellschaft, dass uns trainiert worden ist. Es gibt nichts, wenn du es nicht irgendwie verdienst, wenn du es nicht irgendwie zeigst. Und es braucht Demut. Deswegen haben manche Leute doch Schwierigkeiten, zu Jesus zu kommen, weil es braucht Demut, um zuzugeben, ich schaffe es nicht alleine. Es braucht ein demütiges Herz, zu sagen, ich brauche Hilfe. Aber er lässt uns nicht immer dort, sondern er sagt, ich bin da und ich habe einen Plan für dich, ich habe Werke für dich, ich habe etwas mit dir vor, was du tun kannst. Halleluja. Ein weiterer Punkt, was besonders ist im Christentum, ist in Johannes 15 und Vers 15, was einzigartig ist. Johannes 15, Jesus sagt hier, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Er nennt uns Freunde. Freunde. Welche andere Religion hast du das, wo Gott, der Herr, bereit ist zu sagen, hey, sei mein Freund. Sei mein Freund. Freunde statt Knechte. Kein Einzelgängertum. Kein Kampf ums ewige Überleben. Der Buddhist, der sagt, wenn etwas dumm läuft im Leben, dann sagt er, ich habe es verdient. Ich muss mich noch mehr anstrengen auch. Ich muss kämpfen, um ins ewige Leben zu kommen. Ihr ewiges Leben heißt irgendwo ins Nirvana. Einfach sich von dieser Welt überhaupt nichts mehr von was spüren lassen, was fühlen lassen. Ich darf keine Leidenschaft mehr haben. Ich muss irgendwie dazu kommen, dass ich keine Leidenschaft mehr habe, was mich an dieser Welt irgendwie verbindet. Aber das ist doch genau das Gegenteil, was Jesus eigentlich tat und sagte. Als er eingeladen war mit seinen Jüngern an einer Hochzeitsfeier und sie keinen Wein mehr hatten, sagte er, kommt, ja, schöpft Wasser, und hat dafür gesorgt, dass das Fest weitergehen konnte. Jesus war einer, der wusste, das Leben soll man auch lieben. Was ist der Himmel eigentlich, was wir darunter verstehen? Ist ein Ort, das viel, viel besser ist sogar, als was das Paradies gewesen ist für Adam und Eva. Ein Ort, wo es schön sein wird, wo es leidenschaftlich herrlich sein wird, um dort zu sein, miteinander. Wie stellt man den Himmel vor? Zeigt miteinander Freundschaft. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, eine Gemeinschaft, eine Zusammenkunft. Wir werden da noch hocken, an einem Tisch, wie es heißt, vom Abendmahl, der Tisch des Herrn. Wir wollen sitzen und festen und feiern. Die Schweizer sollten sowieso die Besten sein, die danach streben, eigentlich Christ zu werden. Warum? Weil keine andere Freizeitbeschäftigung gibt es unter den Schweizern als die allergrößte, das ist einfach miteinander irgendwo gegessen. Das Fondue, das Raclette oder was auch immer, was es ist. Zusammensitzen und feiern und austauschen und Freude haben aneinander. Ja, wenn's manchmal für uns dumm läuft im Leben, wir machen Fehler, Situationen kommen auf uns zu, wir müssen nicht einfach sagen, ja, ich hab's verdient. Das ist der Teufel, der uns sowas sagen will. Nein, sondern wir können sagen, der Herr, Gott wird es wenden. Gott wird die Situation wenden zum Guten. Denn es heißt in Römer Kapitel 8, dass der Herr weiß, alles, was zum Bösen ist, wird er wenden zum Guten. Wir leben in einer Welt von Ungerechtigkeit. Manche Leute fragen sich, warum macht Gott das nicht alles richtig? Ja, der Tag wird kommen, wo es tun wird. Aber bis dahin gibt er Zeit für jeden Menschen, dass er selbstständig entscheiden kann, will er Jesus nachfolgen oder nicht? Will er mit Gott gehen? Will er das Geschenk Gottes annehmen, zu jedem Einzelnen übergeben. Gott wird sich niemanden aufzwingen, weil wenn irgendjemand gezwungen sein wird, in den Himmel zu gehen, dann ist der Himmel kein Himmel für dich. Wenn du es nicht hier magst, Jesus Christus zu dienen, Gott zu lieben, so wie er beschrieben wird in der Heiligen Schrift, wenn du es nicht magst ihn hier, dann wirst du es noch weniger mögen im Himmel. Hört ihr, wie ruhig es ist da hin? Ist unglaublich. Ist unglaublich ruhig. Ich muss wieder Kindführer holen. Halleluja. Hebräer 4 und Vers 15. Auch hier eine so ermutigende Stelle dazu. Es heißt hier, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Das ist Jesus damit gemeint. Er kam als Mensch, Gott persönlich, der Mensch geworden ist. Wir werden nächsten Sonntag darüber reden, über die Einzigartigkeit von Weihnachten und was das wirklich heißt. Sondern er kann berührt werden. Er weiß, was es heißt, im Alltag zu leben. Und so sagt er in Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Na gut, wenn die Hilfe rechtzeitig nach unten. Ich möchte gern, dass es manchmal ein bisschen früher nach unten, als nur gerade rechtzeitig. Aber rechtzeitig langt eigentlich auch. Aber da wird manchmal unser Glaube ein bisschen herausgefordert, oder? Weil es nicht so viel früher gekommen ist, aber es kommt rechtzeitig. Gerade rechtzeitig kommt. Freunde hören einander zu. Wir werden Freunde genannt, hat er gesagt. Gott will Freunde sein von uns. Wir sehen das in der Schrift, das heißt von Abraham, dass er Freund Gottes genannt wurde. Als Gott sah über Sodom und Gomorra und das Böse, das in diesen Städten gewirkt hat, und er die Engel zu Abraham gesandt hat, da hat er gesagt, sollte ich dem Abraham fernhalten, was ich eigentlich vorhabe zu tun? Wollte es ihm offenbaren. Ein Freund ist jemand, der dir mitteilt, mit dem du austauschst, die miteinander sprechen, die aufeinander auch hören. Der Herr will ihn Freund sehen. Red mit ihm. Weil manche von uns ist Gott so, manchmal ein Bild haben wir, ein falsches Bild im Christentum, dass er irgendwo weit weg ist im Himmel. Ein alter Mann mit langer Bart, oder? Und nur darauf wartet, dass man irgendetwas falsch macht, um dir einen Knüppel über den Kopf zu hauen. Oder was hast du gerade falsch gemacht? Dass irgendetwas ist passiert und dass du denkst, oh, womit habe ich das wieder verdient? Nein, wir leben in einer Welt, wo alles Oberopsi ist. In einer Welt von Ungerechtigkeit, das die Sünde der Menschen geschaffen hat. Denn Tod kam in die Welt, nicht von Gott her, Tod kam in die Welt durch den Menschen. Und alles Leid, das damit verbunden ist. Aber der Tag wird es zeigen. Der Tag, in dem Jesus Christus zurückkommt. Und in dieser Welt eine Welt von Gerechtigkeit aufbauen wird. Freunde sprechen ehrlich miteinander, tauschen miteinander aus. Ich habe ja die Schule in Tulsa besucht von Kenneth Hagin. Und er hat uns oftmals Geschichten erzählt aus seinem eigenen Dienst, in seinem eigenen Leben. Viele Leute verstehen nicht das Besondere, was an Kenneth Hagin war, wenn man ihn erlebt hat persönlich. Und einige sind hier, die ihn ja noch gekannt haben. War einmal seine persönliche Beziehung, die er zu Gott hatte. Nichts hat mich manchmal mehr erfasst, als in einer Gebetsversammlung zu sein, wie er dann einfach auf der Bühne war und wir alle waren, hat er gebeten, lass uns auf unsere Knie gehen, lass uns einfach zu Gott beten und zu ihm bitten. Und wo man einfach zuhören konnte, weil er vielleicht vergessen hat, sein Mikrofon abzuschalten, wie er anfing zu beten. Und man spürte einfach in seinen Worten, wie er mit Gott sprach. Es war berührend, bewegend. Man merkte, er redete nicht mit Gott, mit als irgendjemand, der weit weg ist, den man nicht weiß, hört er überhaupt zu, sondern redet mit ihm wie mit einem Freund, wie mit jemandem, der dem es bekümmert, wie es einem geht oder was einem wichtig ist im Leben. Hat es nicht auch Gott so gemacht im Paradies, als er Adam und Eva schuf und anstatt, dass er Adam vorgeschrieben hat, also jetzt bringe ich dir alle Tiere und ich sage dir genau, wie sie heißen, schreib dir das bitte auf, damit du sie richtig nennst. Nein, nein, er ließ sie kommen und fragte Adam, nenn du sie, was denkst du, wie die sollen benannt werden? Und da hat Adam selber einfach gesagt, ja, das ist ein Elefanten, das ist ein Känguru. Gott hat es wahrscheinlich auch ein bisschen lustig gefunden, als er einfach beobachtet hat, ja, was nennst du, was sagst du? Kenneth Hagin hat uns dann einmal erzählt, wie er Pastor war in einer Kleinstadt und einer von seinen Gemeindemitgliedern, der ein wichtiges Gemeindemitglied war in seiner Gemeinde, der arbeitet auf den Ölfeldern und er ist von der Ölplattform heruntergefallen in das Maschinenwerk. Und man hat ihm dann gesagt, also der ist tot, der kann das nicht überleben. Und als Kenneth Hagin als Pastor dann dahin kam, er war immer noch auf dem Gelände dort, das Krankenwagen ist gekommen, das war vor einigen Jahren, sie sagten, er hat keine Chance zu überleben. Und sie warteten weitere 2 Stunden und die sagten, ja, hole seine Frau und tröste sie einfach. 2 Stunden war er immer noch am Leben, sie waren erstaunt. Endlich haben sie ihn in den Krankenwagen genommen und ins Spital gefahren. Und im Spital dann haben sie nur darauf gewartet, dass er auch da sterben wird. Seine Lunge war kollabiert, er hat etliche Knochen gebrochen, also es gab keine Chance, dass er überleben konnte. Und doch plötzlich merkten sie, er starb einfach nicht. Kenneth Hagin war natürlich stets am Beten und an seiner Seite. Und schließlich haben sie ihn geröntgt und haben sie ja gemacht und sie warten eigentlich nur darauf, er wird diese nächsten Tage überhaupt nicht überleben können. Aber Kenneth Hagin, er war einfach vor dem Herrn im Gebet und er blieb dort. 3 Tage und Nächte lang war er dort. Und er schickte schlussendlich die Frau von diesem Mann, vom Herrn Haynes, schickte nach Hause, weil sie auch schon 3 Tage nicht geschlafen hat. Und er blieb an seiner Seite und betete zu Gott und sprach mit ihm. Ich lese euch mal kurz vor, was er dann selber aufschrieb, was er eigentlich gesprochen hatte. Und man hört zwar darin einfach das Herz von jemandem, der einfach zu Gott spricht, als jemand, der einem Freund ist. Er sagte ihm, Herr, ich werde ihn nicht sterben lassen. Erstens, er ist erst 49 Jahre alt und ein Mann von 49 Jahren ist noch nicht alt genug, um zu sterben. Ich erinnerte den Herrn daran, du hast uns in deinem Wort versprochen, 70 oder 80 Jahre. Zweitens, er ist der Leiter unserer Sonntagsschule. Er bemüht sich normalerweise, jeden Abwesenden selbst zu besuchen. Er ist wirklich der beste Sonntagsschullehrer, den ich in allen Gemeinden, den ich jemals Pastor war, hatte. Es gibt keinen anderen Gleichgesinnten in unserer Gemeinde. Dies ist nicht meine Gemeinde, dies ist deine Gemeinde, Herr. Ich bin der Unterhirte, du bist der Oberhirte. Was ich brauche, brauchst du und ich brauche ihn. Drittens, er ist mein Diakon. Er steht immer fest auf meiner Seite und alle anderen Männer folgen ihm. Ich brauche ihn. Wenn ich ihn brauche, brauchst du ihn. Es hört sich so an, so ein bisschen ähnlich wie Abraham. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Als die Engel kamen und sagten, Sodom und Gomorra, ja, wird Gericht über diese Städte kommen. Und Abraham sagte, Gott, das kannst du so nicht tun. Wenn nur 50 gerecht in der Stadt sind, dann musst du sie doch am Leben lassen. Und Gott sagte, okay. Dann macht er es mit 45 und 40 und bis auf 10. Mit 10 hat er dann schlussendlich dann aufgehört und dachte, es hat sicherlich zerkracht die Leute der Stadt irgendwie. Aber nicht einmal das hat es. Die Engel führten natürlich seinen Neffen Lot mit seiner Familie heraus, bevor natürlich dann Gericht über Sodom und Gomorra kam. Und so kennt Regen hier. Er ist so am Rechten mit Gott, am Reden mit ihm. Ja, eben, viertens, er hat Einfluss in unsere Stadt. Die Geschäftsleute, praktisch jeden dieser Stadt, haben mehr Vertrauen in ihn als in allen anderen Männern zusammen. Ich brauche ihn. Fünftens, er gibt 30% seines Einkommens an die Gemeinde. Wenn wir das verlieren, werden wir fast bankrott sein. Ich weiß, dass du alle Bedürfnisse befriedigen kannst, aber deine Art, Bedürfnisse zu befriedigen, geschieht durch Menschen. Also sagte ich, das ist nicht meine Gemeinde, wir sind der Leib Christi, du bist das Haupt. Was der Leib braucht, braucht das Haupt, Herr. Wir brauchen ihn, die Gemeinde braucht ihn, deshalb werde ich ihn nicht sterben lassen. Ich sagte, ich weise den Tod zurück und befehle ihm, seinem Körper zu befehle ihm seinen Körper zurück in seinem Körper im Namen Jesus. Nun, er war in dieser Nacht bei ihm, das war die dritte Nacht, wo man dachte, er würde nicht einmal diese überleben. Und schließlich dann, nachdem er das gebetet hatte, war an seiner Seite dann eingeschlafen. Da kam die Nachtschwester rein und dachte, oh, habe ich es verpasst, ist jetzt gerade vor mir gestorben. Dann ist sie noch einmal aufgestanden, hat das Gleiche noch einmal gebetet und festgehalten. Hat mit Gott gesprochen. Gott interessiert sich. Wisst ihr was, das ist einzigartig. Dass Gott interessiert, dass er, Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, nicht einmal meine Knechte. Ihr müsst mir dienen. Will unser Freund sein. Er will gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten. Er will hören, was du denkst. Er will hören, was du meinst. Er will hören, wie du fühlst. Er will wissen, wie es dir geht. Es interessiert ihn, unser Alltag. Schlussendlich ist der Mann aufgewacht. Die Ärzte kamen rein. Sie waren erstaunt darüber, dass er nicht gestorben war. Sie sagten, also er wird es schaffen. Er wird es schaffen. Und siehe da, er ist wieder zur vollen Gesundheit gekommen. Und dann kam er in die Gemeinde und gab Zeugnis. Und dieses Zeugnis will ich euch nicht vorenthalten. Es heißt, und als er in die Gemeinde zurückkam, legte er Zeugnis ab. Ich hatte weder ihm noch jemand erzählt, was ich gebetet hatte. Er sagte, Leute, also dieser Mann sagte, Leute, habt kein Mitleid mit den Christen, die sterben. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich gefallen bin. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich gegen die Maschine gestoßen bin. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Man sagte mir, es seien mehrere Tage gewesen. Es kam mir vor wie nur ein paar Minuten. Als ich aufwachte, hatte ich keine Schmerzen. Ich hatte nie Schmerzen. Es war sehr erstaunlich. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, während ich bewusstlos war, ist, dass ich gestorben sein muss. Ich kam in den Himmel und sah die Engel. Ich hörte sie singen. Oh, so einen Gesang habt ihr noch nie gehört. Ich sah die Heiligen in ihren weißen Gewändern. Ich stand mitten unter ihnen und sah Jesus. Wir werden im März werden wir einen Prediger hier haben namens Jesse Duplantis. Der hat auch eine himmlische Erfahrung gemacht, hat ein ganzes Buch geschrieben über den Himmel, über diese Erfahrung, die er gemacht hat. Ich weiß, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, stimmt sowas oder stimmt es nicht. Ja, man muss selber dazu kommen, zu vertrauen und glauben, dass das, was hier drin stimmt. Letzte Woche haben wir über die Einzigartigkeit von Jesus Christus gesprochen. Musst du dir mal anhören, wie das einfach eine die Grundlage ist für unseren Glauben, dass wir nicht unseren Verstand an die Garderobe aufhängen müssen, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, dass er auferstanden ist. Er sagte hier weiter, dieser Mann aus dem Himmel war, Jesus kam zu mir. Ich wollte gerade vor ihm niederfallen und ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe und schätzte, als er mit dem Finger auf mich zeigte und sagte, du musst zurückgehen. Ich sagte, ich will nicht zurückgehen. Wieder zeigte er mit dem Finger auf mich und sagte, du wirst zurückgehen müssen. Ich sagte, ich will nicht zurückgehen. Das müssen wir manchmal wissen. Manchmal, wenn Leute so im Todesbereich sind und einen Blick vom Himmel haben, manchmal wollen sie gar nicht zurückkommen. Wenn sie es mal gesehen haben, denken, was will ich wieder zurück in den Körper hinein, ja? Und wollen dann auch bleiben. Er sagte zum dritten Mal, du musst zurück auf die Erde. Und ich sagte zum dritten Mal, ich will nicht zurück auf die Erde. Er griff um sich wie ein Mensch, der am Fenster steht. Es schien, als ob er einen Vorhang zurückzog. Und als er das so tat, hörte ich Bruder Hegen sagen, Herr, ich werde ihn nicht sterben lassen. Ich werde ihn nicht sterben lassen. Jesus sagte, siehst du, du wirst zurückgehen müssen, Bruder Hagen wird dich doch nicht kommen lassen. Und in dem Moment kam er wieder zurück, kam er wieder zum Leben und ist gesund geworden. Wow. Wir haben einen Freund. Das Christentum zeigt uns auf, dass Gott mit uns als Freunde und seine Kinder, und wir gehen hier zum dritten Punkt hier heute Morgen, was auch das Christentum uns ganz besonders zeigt, ist im Römerbrief und Kapitel 8. Denn es geht nicht nur darum, dass er unsere Freunde sein will. Und einen Freund zu haben, ist was, immer was Besonderes. Sondern es geht, dass er auch im Christentum geht es um Liebe und nicht um Furcht. Es geht um Liebe und nicht um Gleichgültigkeit. Du bist Gott nicht gleich. Er sagt, ja, ich habe so viele Leute, ich habe so viele Kinder und Söhne und Töchter Gottes, also ich weiß nicht, ob ich dich noch brauche. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Das Christentum zeigt uns auf, wenn wir hier lesen, in Römerbrief Kapitel 8, Abvers 14, es heißt sie, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das Wort aber ist ein Kosewort im Aramäischen für Gott. Heißt Daddy, Papi, Papa. Wir haben wohl Ehrfurcht vor ihm, weil er der allmächtige Gott ist. Aber versteht dieses Wort Ehrfurcht nicht falsch, als ob es heißt, Furcht vor Gott zu haben. Ja, ich weiß, ob ich da drauf ist heute ganz vorsichtig vor ihm hoch. Herr, kann ich dir etwas fragen? Was willst du? Ja, ich komme es anders mal. Ehrfurcht heißt ehren, das heißt ihn respektieren für wer er ist. Aber es heißt auch die Beziehung zu haben, dass er uns liebt. Dass er uns liebt und er sagt hier, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Er ist nicht gekommen, um uns zu knechten, sondern einen Geist der, was sagt ihr hier? Ein Geist der Sohnschaft. Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Das Christentum ist eine Religion. Ich mag das Wort gar nicht richtig, Religion, oder? Weil es stuft es dann ein mit allen anderen. Nein, Religion ist der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Aber im Christentum geht es nicht um Religion. Im Christentum geht es, wie Gott zu uns gekommen ist. Wie er uns gesucht hat, wie er uns Gnade schenkt, wie er die Schuld auf sich nahm, wie er für uns gelitten hat, um uns die Tür zu öffnen, damit wir ihn begleiten können, hinein vor den Thronsaal des Allmächtigen. Angenommen sein können, Freunde sein können, es lustig haben können. Und eine Zukunft haben können miteinander. Es geht nicht um Pflichten und Furcht. Anderen Religionen, wie zum Beispiel Islam, es geht um Pflichten. Du weißt ganz genau, was du tun musst, diese fünf Säulen des Islam, die du erfüllen musst. Manchmal macht das auch ein bisschen einfach, weil dann weißt du, ich brauche nur diese fünf Dinge zu tun in meinem Leben und dann sollte ich eigentlich mehr oder weniger gesichert sein. Aber die Moslems haben keine Sicherheit, wie es nachher geht. Und auch ihr Gott Allah ist ein strenger Gott, ist nicht ein persönlich zu begegnender Gott. Deswegen gibt es auch viele, die, wenn sie wirklich hören von dem Vater, von Jesus Christus, dem Gott der Christen, dann merken sie, das ist ein ganz anderer Gott, der da dargestellt wird. Ein Gott der Liebe, der Freundschaft, des Entgegenkommens, der Gnade, der Hilfe. Wo findest du das überhaupt in irgendeiner anderen Religion? Findest du nicht. Und ich weiß, dass wir sehr versagt haben, auch im Christentum. Denn redest du mit Menschen draußen und redest über Kirche und Christentum und was ist, und sie denken, ja, ein Christsein heißt ein guter Mensch sein. Du musst dein Mögliches tun. Du musst die Sterne, möglichst viele Sterne haben, anstatt Punkte in deinem Leben. Das ist, was die meisten Menschen meinen. Wir haben sehr oft versagt in dem Bild, das wir gegeben haben vom Christentum in dieser Welt. Deswegen müssen wir leben, genau anders als das. Wir müssen leben, ein Leben voller Liebe, voller Hingabe, voller Freundschaft. wissen, dass du ruhen kannst. Du musst nicht an deinem eigenen Leben so sehr schaffen, dass du alles perfekt hast. Das heißt nicht, dass wir deswegen einfach nur, ja, wir können machen, was wir wollen, spielt keine Rolle. Nein, wir wollen Gott dienen, aus Liebe heraus. Aus der Liebe Gottes heraus. Wenn wir was Dummes machen, wenn es dumm gelaufen ist, Gott steht uns immer bei. Er wird uns niemals verlassen noch versäumen. Das Schöne ist, wir sind alle anders, wir sind alle einzigartig. Auch im Christentum, wir haben ja so viele verschiedene Denominationen und verschiedene Gruppierungen, verschiedene Kirchen. Ja, und jede Kirche hat seine positiven, seine anderen Seiten. Wir sind ja nur Menschen. Aber Gott liebt uns alle. Obwohl wir verschieden sind. Als Einzelne, aber auch als Gemeinden. Ich hab so eine witzige Aufzählung hier bekommen. Um uns zu zeigen, wie Gott uns einfach alle liebt, egal wie wir sind, egal welche Kirche, dass wir auch vielleicht gehen. Das heißt, wie viele Christen braucht es, um eine Glühbirne zu wechseln? Auch schon mal sowas gehört, oder? Gibt es in anderen Bereichen. Für die Charismatiker braucht es nur einen. Die Hände sind schon in der Luft. Die Pfingstler brauchen 10. Einen, um die Glühbirne zu wechseln und 9, um gegen den Geist der Finsternis zu beten. Die Presbyterianer, also die Calvinisten, ja, die brauchen keinen. Die Lichter gehen zu vorbestimmten Zeiten an und aus. Die Baptisten brauchen mindestens 15. Eine, um die Glühbirne zu wechseln, 3 Ausschüsse, um den Wechsel zu genehmigen und zu entscheiden, wer den Kartoffelsalat und das Brathähnchen mitbringt. Die Episkopalen, sie brauchen 3. Eine, um den Elektriker zu rufen, eine, um die Getränke zu mixen und eine, um darüber zu reden, wie viel besser die alte Glühbirne gewesen ist. Die Methodisten, es ist unbestimmt, wie viel sie brauchen. Ob dein Licht hell, matt oder ganz erloschen ist, du bist geliebt. Du kannst eine Glühbirne, eine Rübenzwiebel oder eine Tulpenzwiebel sein. Bringen sie eine Glühbirne ihrer Wahl zum sonntäglichen Beleuchtungsgottesdienst und einen gedeckten Teller zum Weiterreichen mit. Ja. Die Nazarener brauchen 6. Eine Frau wechselt die Glühbirne aus, während 5 Männer die Beleuchtungspolitik der Kirche überprüfen. Lutheraner brauchen auch keinen. Lutheraner glauben nicht an Veränderung. Die Amish, was ist eine Glühbirne? Wisst ihr, so wie wir sollten auch lachen können, in dem Sinn, über Verschiedene, über uns. Wenn du keinen Humor hast, wenn du in den Spiegel schaust, ja, dann weiß ich nicht, wie dir zu helfen ist. Gott liebt uns so, wie wir sind, einzigartig, wie wir sind. Und das ist, was Paulus hier noch einmal hier zum Abschluss zu diesem Wort heute Morgen hier in Römer 8, Vers 31 uns hier noch einmal vor Augen führt. Ich möchte einmal mitgeben, dass du einfach weißt, warum du dich entscheiden solltest, Christ zu sein. Warum es die beste Entscheidung ist deines ganzen Lebens. Und du kannst von mir aus, ich habe keine Angst davor, von mir aus kannst du jede andere Religion untersuchen und anschauen und in die Breite setzen. Und ich sage dir, nichts kommt an dem heran, was einem geboten wird in Jesus Christus, wenn wir es wirklich so proklamieren. Und Paulus sagt hier in Vers 31, er sagt, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles schenken. Er will uns beschenken mit Gutem. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben und Punkte ankleben? Gott? Ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Soll uns nur darauf ankommen, was Gott von uns denkt. Nicht, was die Welt denkt, nicht, was der Nächste denkt. Ich bin wertvoll, weil Gott mich sieht, wer ich bin. Und dann fallen an mir ab. Ich bin natürlich auch froh, wenn ich manchmal ein paar Sterne kriege. Ist schon in Ordnung. Wir dürfen einander Sterne auch geben. Ja. Aber das ist nicht, wonach ich mich beurteile. Ich bin ja dankbar für Freunde und für Menschen, die mich ermutigen und stärken und helfen, vorwärts zu kommen. Aber am Schluss bin ich wertvoll, einzigartig, kostbar vor Gott, weil er mich liebt. Paulus sagt, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Oder wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Die Welt versteht uns nicht. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mein Gebet für uns allen ist, dass wir in dieser ganz besonderen Adventszeit uns die Zeit nehmen, in unserer stillen Zeit, in unserer Andachtszeit, einmal uns lieben zu lassen vom Herrn, uns überschütten zu lassen von seiner Überfluss der Gnade, von dem Bewusstsein, dass wir nicht schauen in den Spiegel und sehen, ja, wie viele Sterne habe ich heute und wie viele Punkte. Sondern hier dieses Buch hineinzuschauen und zu sehen, wie sieht Gott uns? Wie sieht er uns? Denn er hat uns seine Sterne gegeben. Seine Sterne sehen wir in seinen Augen jedes Mal, wenn wir hier hineinblicken. Seine Augen, die leuchten, wenn er uns sieht, wenn er uns hört, wenn wir ihm begegnen. Wenn wir auf ihn zugehen, wenn wir sagen, Jesus, hier bin ich, liebe dich, du liebst mich auch. Lass uns aufstehen miteinander. Danke, lieber Herr, für deine große Liebe, Herr. Jesus, vergib uns, wenn wir manchmal so beschäftigt sind, uns selber alles richtig zu machen. Herr, du liebst uns so, wie wir sind und so wollen wir zu dir kommen. Ich will dir danken für jeden Einzelnen hier, dass sie wissen, dass sie geliebt sind. Dass wenn sie zu Jesus Christus kommen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass er uns zum Vater führt, zu Gott, dem Allmächtigen, der uns in seine Arme nimmt. Jesus, den wir begleiten vor dem Thronsaal Gottes, dem wir rechtzeitige Hilfe bekommen. Wir geben dir Dank dafür, Herr. Lass unser Häupter neigen, unsere Augen schließen, einen kurzen Moment. Diese ganze Botschaft bringt gar nichts, wenn sie nur im Kopf hängen bleibt. Wenn wir sie nur einordnen mit einer weiteren Botschaft, weitere interessante Gedanken. Aber sie kann lebendig werden in dir, wenn du sie hineinlässt in dein Herz. Die Bibel sagt uns, jeder, der den Herrn anruft, der wird gerettet werden. Gerettet von uns selbst, gerettet von unserem eigenen Leistungsdruck, von unseren eigenen Punkten und Sternen, wonach man in dieser Welt ständig strebt. Er wird uns retten, indem er sagt, ich nehme dich so an, wie du bist. Ich gebe dir einen wunderbaren Plan für dein Leben. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und heute können wir ihm begegnen. Wie die Schrift sagt, dass wenn wir mit unserem Mund ihn als unseren Herrn bekennen und glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so werden wir zu einer neuen Schöpfung. Häupte geneigte Augen geschlossen, wenn du hier bist heute Morgen und hast noch kannst nicht mit Sicherheit sagen, dass dir wirklich deine Schuld vergeben ist, dass du wirklich weißt, dass alle Punkte und Sterne nicht mehr dein Leben bestimmen. Und möchtest heute Morgen diesen Ort, diesen Gottesdienst verlassen, dem Bewusstsein, dass du weißt, dass wenn du diese Welt verlässt, jeder wird das von uns tun, dass du weißt, du bist beim Herrn im Himmel. Vielleicht bist du hier und du hast dich schon mal für Jesus entschieden und es war echt und real für dich. Aber vielleicht hat dich irgendwas aus der Bahn geworfen. Etwas in dieser Welt, was du nicht verstanden hast. Bist enttäuscht worden. Tragödien, Situationen, die wir nicht verstehen, wofür wir nicht immer alle Antworten haben. Aber eine Antwort dürfen wir immer haben, dass Gottes Liebe immer da ist für uns. Wenn wir uns demütigen und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Komm, frisch und neu in mein Herz, in mein Leben. Gib mir einen neuen Start mit dir. Er will dein Freund sein, er will dein Vater sein, er will dein Herr sein. So lade ich dich ein, mit mir einfach ein Gebet zu sprechen. Sag es nicht nur mit Worten, sondern sag es mit Herz. Und lass heute Morgen ein neuer Beginn sein. Es kann für jeden von uns sein, indem wir dieses Gebet immer wieder frisch an jedem neuen Tag. Kann meine Frau nicht sagen, ihr habt ihr ja vor 39 Jahren gesagt, ich liebe dich. Das sollte doch genügen. Nein. Und auch heute. Lass uns dem Herrn sagen, dass wir ihn lieben. Sprich mit mir, lieber Gott im Himmel. Ich glaube an den Herrn Jesus. Dass er für mich gestorben ist und am dritten Tag auferstand, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, komm in mein Leben. Sei du Herr. Und ich will dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Danke, dass du mein Gott bist. Mein Freund. Mein Herr. Und ich bin dein Kind. Ich danke dir für den Heiligen Geist, dass er mich mit neuer Kraft belebt, um ein Zeuge für dich zu sein. Und ich danke dir für das ewige Leben, das ich heute habe, in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Komm, lass uns ihm singen aus unserem Herrn. Halleluja, Jesus.
Mein ganzes Leben bist du treu,
Herr. Halleluja, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Mein ganzes Leben bist du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, sing ich von deiner Güte. Nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag hältst du mich in der Hand. Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen lege, sing ich von deiner Güte.
Thank you, Lord. Hallelujah, Herr. Wir singen von deiner Güte, Herr. Von deiner Gnade, von deiner Liebe, von deiner Kraft, Herr. Wir geben dir Lob und Dank, dass du uns hilfst in dieser heutigen Zeit, dieser Adventszeit insbesondere, dieser Weihnachtszeit, Herr, wo wir oftmals mit Familie zusammenkommen, Herr. Dass wir einfach eine Ausstrahlung haben können, dass sie merken, es ist etwas Besonderes. Etwas Besonderes, Herr, Jesus Christus nachzufolgen. Wir geben dir Lob und Dank, Herr, für alles, was du getan hast für uns, was du tust für uns und was du auch weiterhin tun wirst, Herr, auch in diesem bald kommenden neuen Jahr 2024, Herr. Danke für deinen Segen, für deinen Schutz, für deine Bewahrung, Herr, für alles, was du uns geschenkt hast, in Jesu Namen. Amen. Amen. Du hast das Beste, was es gibt in dieser Welt, das niemand dir nehmen kann. Niemand kann dir das nehmen. Halleluja. Dein Glaube, dein Herz, das du Jesus gegeben hast. Amen.